Klar ist die Situation dann negativ, das braucht man auch nicht schönreden dann. Es gibt Situationen im Leben, die sind einfach nicht schön. Die Frage ist, was mache ich daraus?
Was hat dir in der Krise geholfen?
Wie ich über diese Krise, über die Situation denken möchte, wie ich da zu mir stehen möchte, zu meinen Entscheidungen auch stehen möchte, ganz wesentlich mit meinen Werten auch auszusöhnen, gegen die ich teilweise verstoßen musste, um mich selber zu schützen.
Wir wissen ja aus der Resilienzforschung, dass das eigentlich der bestbelegteste Resilienzfaktor ist, den es überhaupt gibt. Und dann hast du plötzlich erlebt, oh krass, ich habe doch ein richtig stabiles Netzwerk, das hilft mir auch total. Und was hat das dann mit dir gemacht? Mach langsam, wenn du es eilig hast. Das klingt total widersprüchlich auf den ersten Blick, ist aber tatsächlich einer der effektivsten Wege und sinnvollsten Wege, mit Stress umzugehen und den Blick eben fürs Wesentliche tatsächlich auch zu behalten. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Dirk Wolf, ist Trainer, ist Coach und außerdem ist er auch Hochschulprofessor. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in Momenten von Druck und auch Überforderung handlungsfähig bleiben und warum jede Krise tatsächlich im Kopf beginnt. Er hat tatsächlich auch eine heftige Krise selbst erlebt und ich habe mit ihm genau darüber gesprochen. Wie hat er das gemacht und was können wir davon lernen? Ich bin Deborah Karsch, CEO von Persolog, Keynote-Speakerin und Mutter. Und du hörst Unterm Strich. Dirk, momentan ist es ja so, dass wir schon, ich würde sagen, recht herausfordernde Zeiten haben für viele Menschen, dass viele Menschen sehr gestresst sind, dass viele Menschen kleinere, größere Krisen haben, finanzieller Natur, aber auch einfach Ängste haben, so vor dem, was passiert. Was macht so eine unsichere Zeit mit Menschen? Was stellt es mit Menschen an?
Also ich glaube eben, dass gerade so Ängste über die Zukunft so das größte Problem zurzeit darstellen. Also die Unsicherheit, dass keiner genau weiß, was wird denn eigentlich kommen. Und da läuft die Fantasie, glaube ich, bei den Menschen sofort los. Also ganz oft so in Worst-Case-Szenarien, wie könnte sich mein Leben entwickeln?
So auf die Art Dritter Weltkrieg oder meinst du jetzt auch eher auf die persönliche Ebene bezogen?
Ich glaube, es geht gerade in beide Richtungen. Also sowohl gesamtgesellschaftlich, wie wird sich unsere Gesellschaft auch dadurch verändern? Gar nicht mal zwingend Dritter Weltkrieg, glaube ich, das wäre so Worst-Case-Szenario. Aber selbst was heißt das im gesellschaftlichen Wandel, den wir ja auch, glaube ich, wahrnehmen zurzeit, dass sich in der Gesellschaft viel verändert. Was heißt das? Aber auch ganz persönlich. Werde ich finanziell das gut überstehen können? Wie wird sich mein Leben verändern, wenn sich an meinem Job vielleicht was verändert, wenn ich entlassen werde? Ich glaube, solche Ängste und Befürchtungen, die haben gerade ganz viele.
Wenn wir jetzt aus Richtung Stress oder Resilienz da drauf gucken, weil das ist ja das, was uns auch interessiert, ne? Also nicht nur, was passiert bei den Menschen, sondern auch, wie können wir den Menschen helfen? Was würdest du sagen, sind Ansätze, die wir zum Beispiel in Unternehmen gehen können, um Menschen zu unterstützen in solchen schwierigen Situationen? Also wenn sie eben so Gedankenkarusselle haben, wenn Ängste da sind, wenn Unsicherheiten da sind, was sind Richtungen, die wir gehen können?
Ich glaube, Stress und dann als präventive Maßnahme die Resilienz beginnt immer im Kopf. Also was für Haltungen habe ich zu bestimmten Themen, was für gedankliche Einstellungen habe ich zu bestimmten Themen. Und an denen, glaube ich, da können wir noch intensiv arbeiten.
Kannst du mal ein Beispiel machen? Also wie kann das ganz konkret aussehen?
Also wenn ich oft so negative Gedanken, Karusselle habe, ich liege abends im Bett, kann nicht einschlafen und mal mehr aus, was wird in Zukunft passieren? Und dann habe ich vielleicht so ein Gedankenkarussell, was so eine Abwärtsspirale ist. Also mir geht's schlechter, weil ich meinen Job verliere. Wenn ich meinen Job verloren habe, dann habe ich Schwierigkeiten, meine Wohnung zu halten. Dann werde ich obdachlos. Dann und so gibt's dieses Gedankenkarussell, was in so eine Negativspirale geht. Und die versuchen zu durchbrechen, einfach auf der Ebene des Denkens. Das ist und der inneren Haltung, die wir zu den Dingen haben. Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes.
Also dass wir eben nicht im Bett liegen und dann diese Abwärtsspirale haben, sondern dass wir in der Lage sind, zu durchbrechen? Oder wie meinst du das?
Ja, zu durchbrechen und uns auch unserer Stärken, unserer Ressourcen bewusster zu werden und zu wissen, was wir können aus der Erfahrung unseres Lebens reflektieren. Es ist schon ganz oft was gut gegangen in seinem Leben, auch wenn es am Anfang schwierig aussah, hat sich's positiv entwickelt. Und solche positiven Erfahrungen, die auch wieder ins Bewusstsein zu bringen, um das Negative etwas in den Hintergrund zu rücken.
Was passiert bei Menschen, wenn die das nicht in den Griff kriegen? Du arbeitest ja sehr viel mit Menschen, also mit Arbeitnehmern, die verschiedene Herausforderungen haben. Ja, also welche Erfahrungen hast du, was passiert bei den Menschen, wenn die das nicht in den Griff kriegen?
Also dann erlebe ich es ganz oft so, dass es dann tatsächlich diese Abwärtsspirale auch gibt im Leben. Also dann trifft das zu und tritt das ein, was sich den Menschen als ihr persönliches Worst-Case-Szenario auch ausmalen. Also wir Menschen neigen so ein bisschen dazu, uns so zu verhalten, dass das eintritt, was wir glauben, was eintreten könnte.
Also klassisch die Self-Fulfilling Prophecy, genau, im Prinzip. Ja, mm. Ja. Okay. Jetzt ist es ja so, dass natürlich, jetzt mal angenommen, ich verliere jetzt meinen Job. Ja, also viele Unternehmen bauen aktuell Personal ab und man weiß auch nicht genau, wie entwickelt sich das. Viele Fragezeichen sind da, wie wird KI verschiedene Jobs übernehmen. Und jetzt mal angenommen, ich verliere nach 30, 40 Jahren meinen Job, dann ist das ja auch oft für Menschen eine echte Krise, die die erleben.
Absolut, ja.
Was würdest du sagen, ist in Krisen besonders wichtig für Menschen? Also gerade wenn Menschen jetzt gerade in so einer Situation sind, wo sie sagen, hey, ich weiß eigentlich nicht so richtig wohin und ich habe das Gefühl, alles bricht zusammen und ich war vielleicht noch nicht in der Lage, das zu durchbrechen. Also damit du eben nicht diese Abwärtsspirale erlebst, was ist für Menschen da wichtig?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass das Positive nicht aus dem Blick zu verlieren. Also auch in kritischen Situationen immer noch die Fähigkeit zu haben, das Gute sehen zu können und sich nicht an dem Negativen festbeißen. Klar ist die Situation dann negativ, das braucht man auch nicht schönreden dann. Es gibt Situationen im Leben, die sind einfach nicht schön. Die Frage ist, was mache ich draus? Und wenn ich die Fähigkeit habe, auch in kritischen Situationen positive Elemente meines Lebens noch zu sehen, dann habe ich so einen Anker, an dem ich mich festhalten kann, wo es mir wieder besser gehen kann. Und es wird in Krisen, es gibt ja so eine Krisenkurve, ne, dass man irgendwann so am tiefsten Punkt der Krise ist. So nehme ich persönlich Krisen gar nicht unbedingt wahr. Ich nehme Krisen eigentlich eher so, ja, also natürlich schon in so einer Abwärtskurve auch wahr, aber es gibt immer auch so Ausschläge, so kleinere, wenn man so in diese Mikrobereiche reinguckt, dann gibt es auch da immer Ausschläge, positiv, negativ, positiv, negativ.
Du meinst, wenn ich in der Krise bin, dann ist es nicht so, es entwickelt sich alles linear und erst wird alles ganz schlecht und dann wird irgendwie alles besser, sondern du erlebst es eher so, dass es immer wieder zwischendurch auch, wenn vielleicht eine gute Phase ist, trotzdem wieder negative Einbrüche gibt.
Ja, oder auch an einzelnen Tagen gibt es auf einmal irgendwas, was für mich wieder positiv ist. Und sich an dem auch wieder festzuhalten und dieses Positive für sich selber im Denken auch zuzulassen und im Wahrnehmen auch zuzulassen, das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes in der Krise, dass wir nicht so einen pauschalen Negativblick erzeugen.
Jetzt ist ja einerseits schön, dass wir über Theorien sprechen. Die Menschen haben ja dann sehr oft so die Frage, okay, ist uns denn schon mal was Schlimmes passiert? Ich erlebe das auch selber, wenn ich über Resilienz rede, dass die Menschen einfach wissen wollen, redet da jemand ganz abstrakt oder hat da jemand selber schon mal wirklich erlebt, was es heißt, in einer Krise zu stecken? Wie ist das bei dir? Hast du so eine richtige Krise schon mal erlebt?
Ja, also ich bin jetzt 53 Jahre alt, da sieht man schon die ein oder andere Krise im Leben. Ja. Aber es gab schon so eine, von der ich sagen würde, das ist so die härteste Krise meines Lebens. Und dann gab es noch zwei, wo ich sagen würde, das waren so moderate Krisen meines Lebens. Und dann gibt es natürlich auch mal so ja die täglichen kleineren Einschläge, die man mal so hat, die ich gar nicht als Krise bezeichnen würde. Aber die drei Punkte, die ich da so im Blick habe, eine ziemlich harte Krise und zwei moderate, die haben mich schon auch geprägt und haben mein Krisenerleben schon auch nochmal verändert.
Magst du davon mal erzählen, was da passiert ist?
Ja, das eine hatte mit einer, also die härteste Krise hatte mit einer Trennungssituation zu tun. Und die hat mich schon hart getroffen, diese Situation, weil ich dachte, das ist eine Beziehung, eine Verbindung, die ein Leben lang halten kann. Und dann stellt man irgendwann fest, teilweise aufgrund von äußeren Einflüssen oder Krankheit, das wird nicht so bleiben können. Also das Leben verändert sich gerade das Zusammenleben verändert sich gerade. Und dann muss man immer eine Entscheidung treffen, die dann sehr hart sind, für mich selber hart sind, für sie hart waren. Und das war für mich, glaube ich, so emotional die härteste Krise meines Lebens.
Das heißt, welche Entscheidung hast du dann getroffen?
Ich habe mich dann getrennt. Und damit ging es mir aber gar nicht so gut. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und danach ist die Welt wieder in Ordnung, sondern dann, also da fing für mich die Krise eigentlich erst an, weil ich dann ja auch so erstmal mit dieser Veränderung in meinem privaten Leben klarkommen musste, aber auch so mit dem Thema, wie geht's ihr denn jetzt, also mein Mitleid ihrer Situation gegenüber, Dann, wie geht man mit der Außenwelt dazu um? Das ist nochmal so ein schwieriger Punkt, wo man sich selber auch so eine Haltung wieder erstmal finden muss. Also wie spreche ich da eigentlich drüber? Mit wem spreche ich da eigentlich drüber? Also
was meinst du mit Haltung finden?
Also einfach für mich selber eine Einstellung dazu zu finden, warum war es gut, diesen Schritt trotzdem gegangen zu sein, auch wenn er sich jetzt gerade so hart anfühlt. Also da eine Klarheit für sich selber zu bekommen, wie will ich eigentlich darüber denken? Das war für mich so ein ganz entscheidender Punkt. Und wo ich auch lange für gebraucht habe, diese Haltung, wie will ich darüber denken, die für mich zu finden.
Mhm. Du hast gesagt, das hat dich in die härteste Krise in deinem Leben geführt. Was hat dir in der Krise geholfen?
Also interessant ist, ich hatte vor dieser Krise, habe ich das Resilienzmodell kennengelernt hier und habe damals eben im Zuge der Zertifizierung eben auch ein Profil ausgefüllt und da war ich noch weit vor der Krise und hatte damals den niedrigsten Resilienzfaktor, mein soziales Netzwerk, soziale Unterstützung. Und ich dachte, ja, ich habe einen Freundeskreis und ich dachte, ja, der ist ganz okay. Und in der Krise habe ich aber gemerkt, das ist nicht nur ein Freundeskreis, der ist ganz okay, sondern die sind wirklich da in der Krise. Und das ist das, was mich am meisten unterstützt hat und was mir am meisten geholfen hat. Gerade auch diese Haltung zu finden für mich, wie ich über diese Krise, über diese Situation denken möchte, wie ich da zu mir stehen möchte, zu meinen Entscheidungen auch stehen möchte, wie ich mich mit meinen Werten, die ich eigentlich so habe, auch aussöhnen möchte, weil darum geht es dann auch ganz, oder ging es für mich ganz wesentlich, mit meinen Werten auch auszusöhnen, gegen die ich teilweise verstoßen musste, um mich selber zu schützen.
Du meinst, in dieser Trennungsphase hast du nicht immer entsprechend deinen Werten gehandelt? Kannst du ein konkretes Beispiel machen? Ich weiß nicht, gibt es jetzt zu...
Also ich mag eigentlich schon für andere Menschen unterstützend zu sein und rücksichtsvoll zu sein. Mhm. Und in der Situation konnte ich nicht mehr rücksichtsvoll sein, weil es mich selber dann wahrscheinlich noch härter getroffen hätte. Und ich wüsste nicht, ob ich da selber dann gut hätte weiterleben können, wenn ich es aufrechterhalten hätte, diese Beziehung.
Im Prinzip aus Selbstschutz quasi.
So ist es. Aber trotzdem habe ich gegen meine Werte und das, was mir eigentlich wichtig ist im Leben, in Beziehung, gegen das musste ich da verstoßen und das wieder für sich mal zu reflektieren und zu sortieren. Dabei hat mir dann mein Freundeskreis geholfen, weil die als Gesprächspartner da waren und mir immer wieder auch Impulse gegeben haben, warum diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, warum die genau richtig war in der Situation.
Jetzt hast du gesagt, vorher war das für dich so, dass soziales Netzwerk eigentlich eher gering ausgeprägt war. Wir wissen ja aus der Resilienzforschung, dass das eigentlich der bestbelegteste Resilienzfaktor ist, ja, den es überhaupt gibt. Ne, und auch übrigens der größte Antistressor, sage ich immer. Ja. Also, dass wir wissen, soziales, stabiles Netzwerk, dass es jemanden gibt, den ich nachts um 3 anrufen kann, ist eben nicht nur Lebenszufriedenheit erhöhen, sondern hilft in jeder Krise, in jeder Schwierigkeit, einfach um besser umzugehen. Genau aus den Sachen, wie du es ja beschrieben hast. Und dann hast du plötzlich erlebt, oh krass, ich habe doch ein richtig stabiles Netzwerk, das hilft mir auch total. Und was hat das dann mit dir gemacht? Also wenn du sagst, die haben mir geholfen, meine Werte dann oder mich wieder einzufangen, meine Haltung umzudeuten. Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil du musst ja vorher hast ja gedacht, okay, ist irgendwie da, aber nicht so richtig stark und plötzlich erlebst du es ganz anders.
Ja, also gerade in so einer Trennungssituation hat man oft so das Gefühl, man ist jetzt allein irgendwie so.
Mm. Ja, ja klar, weil man das Wichtigste gegenüber verliert, ne?
So ist es, genau. Mm. Den Menschen, mit dem man zusammen gelebt hat, der ist auf einmal eben nicht mehr da. Und dann ist gut zu sehen, es sind andere da, mit denen man sich austauschen kann, die einem Unterstützung bieten, die eben sagen, du kannst mitten in der Nacht anrufen, ist es okay, ich bin für dich da. Oder du kannst am Wochenende vorbeikommen und wir sprechen nochmal. Und das hat mir damals sehr geholfen, allein das Gefühl, dass jemand da ist. Und manche Botschaften sind es dann auch. Also manche Sätze, die man dann von Freunden hört, von Verwandten hört, die so nachhallen in einem, die so eine Wirkung entfalten. Weil auf manche Dinge, auf manche Impulse, die man von außen bekommt, kommt man selber nicht.
Hast du noch ein Beispiel parat? Hast du so eine Botschaft, die dir nachgehallt hat?
Zum Beispiel eins, was ich immer wieder im Kopf hatte, das hast du nicht verdient. Also dass so diese Botschaft dahinter, da ist dir jetzt was angetan worden, was ich so lange Zeit gar nicht so gesehen habe. Das war für mich sowas, das ist einfach passiert. Aber dass mir ein anderer Mensch da was antun könnte in so einer Situation, den Blick hatte ich da nicht drauf.
Und der Blick war hilfreich, weil man könnte jetzt auch sagen, das hast du nicht verdient, da geht man auch in eine Opferrolle schnell rein. Ja, also es klingt zumindest so vom Satz her.
Ja.
Aber du warst wahrscheinlich ja, also du musstest ja wahrscheinlich raus aus dieser Rolle, in der du drin gesteckt hast, vermutlich.
Ja, genau. Also ob ein Satz funktioniert oder nicht funktioniert, hat immer damit zu tun, wo ich gerade so stehe. Und wenn ich eher in der Situation stehe, ich habe da was dem anderen gegenüber verbrochen, also ich habe ja gegen meine Werte verstoßen und bin eben Täter in der Situation für mich gefühlt. Und wenn da dann jemand sagt, nee, du hast auch eine Opferposition, dann holt mich das von meiner Täterposition auch wieder so ein bisschen runter und relativiert das wieder. Deswegen ist immer die Frage, ne, welcher Satz funktioniert bei wem? Da gibt's nicht den Universalsatz. Es muss halt einfach passen. Und man hört ja in so einer Situation ganz, ganz viel von Menschen. Und sich das dann rauszusuchen, den Satz rauszusuchen oder die Sätze rauszusuchen, die einen weiterbringen, die einem passen, das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
Ja klar, weil du hörst wahrscheinlich auch viele Sätze, die dich eben überhaupt nicht weiterbringen.
Absolut. Aber das ist auch okay. Das darf so sein, weil es kann ja keiner so 100% nachfühlen, wie es mir gerade geht. Und meine Aufgabe ist dann eben, das rauszufiltern aus dem vielen, was ich da höre. Was ist der Punkt, was ist der Satz, der mich jetzt gerade weiterbringt?
Hat es deine Beziehungen auch langfristig verändert?
Ja, ich bin vorsichtiger geworden, das ist schon so, ja. Also der Blick verändert sich und ich glaube auch nochmal so die eigenen Werte, die Intensität der eigenen Werte nochmal reflektieren müssen, die so hart im Leben eine Rolle spielen, wie ich es vorher hatte. Und das hat sicherlich auch was verändert, ja.
Und mit dem sozialen Netzwerk, was du meintest, was dich eigentlich aufgefangen hat, da hast du ja vorher den Eindruck gehabt, das ist gar nicht so stark ausgeprägt. Hat sich da für dich was verändert in den Beziehungen?
Ja, also da bin ich meinem Freundeskreis und meiner Verwandtschaft auch enorm dankbar mittlerweile. Und wir haben schon tiefgründige Gespräche mittlerweile und man interessiert sich auch gegenseitig mehr für das, was beim anderen auch hinter der oder unter der Oberfläche noch los ist. Und das verändert sich schon auch. Und das war, glaube ich, auch das, was ich damals unterschätzt hatte, weil ich dachte, als ich noch dachte, ja, ich habe einen ganz, ganz guten Freundeskreis so, wir hatten keinen Anlass für wirklich tiefgründigere Gespräche. Und auf einmal gibt es einen sehr harten Anlass, um so fundamentale Dinge mal miteinander zu diskutieren. Wer sieht eigentlich was wie und wer steht in welchen Punkten wie zu bestimmten Themen? Das kriegt man eigentlich erst in der Krise so richtig raus. Also die Krisen sind schon auch gut dazu, aneinander zu wachsen und zusammenzuwachsen in solchen Situationen.
Was ist jetzt heute für dich nach dieser Krise anders?
Also ich habe mittlerweile das Selbstbewusstsein für mich entwickelt, dass ich jede Krise bewältigen kann. Also ich weiß aus der Erfahrung, die Krisen sind hart, aber ich weiß auch, ich kann es überstehen. Und ich finde Lösungen und ich finde auch immer was Positives, also immer positive Momente in der Krise. Und da mag ich zum Beispiel auch die Übung Change it, leave it, love it sehr. Also es gibt Situationen im Leben, da gibt es keine Möglichkeit, was zu verändern. Es gibt auch keine Möglichkeit, die Situation zu verlassen. Aber den Punkt zu finden, da ist vielleicht den Punkt zu lieben, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was kann ich der Situation abgewinnen? Warum ist die Situation trotzdem gut für mich? Das ist was ich auch gelernt habe, dass wir in jedem Negativen auch was Positives finden können.
Weil du hast gesagt, ich weiß jetzt, dass ich jede Krise überstehen kann, weil das so für dich das Worst-Case-Szenario im Prinzip war.
Ja. Also zurzeit kann ich mir nicht vorstellen, dass was also emotional Herausfordernderes noch kommt. Man weiß es natürlich nicht und ich hoffe aber, dass es das jetzt war, dieses Leben. Aber genau wissen tun wir es natürlich nicht. Ne? Und das ist jetzt so 3 Jahre her, die Situation. Und dann geht es einfach irgendwann wieder aufwärts. Und das merkt man so jeden Tag dann irgendwann wieder ein bisschen mehr. Also ich habe am Anfang bei einem Therapeuten mal beraten lassen, der mir aber dann in der ersten Sitzung sagte, ich kann nichts für Sie tun. Sie müssen mal ein Jahr warten. Also es ist ein Jahr mal aushalten die Situation und danach werden sie merken, es wird besser. Und er hat recht, also nach einem Jahr, so ungefähr, habe ich dann gemerkt, jetzt verändert sich wieder was im Leben. Und das fand ich, also hatte er absolut recht, er hat mich da in der ersten Besprechung sofort richtig eingeschätzt. Er meinte, ich werde die Krise überstehen und ich bräuchte ihn nicht.
Mhm. Ja, ist interessant. Ich weiß nicht, ob du die Serie Lost kennst, die zitiere ich öfter mal. Ne? Und da, ja, ich habe schon zwei Leuten den Podcast empfohlen. Also da gibt's einen Leader, das ist der John Locke. Und da gab es so eine Situation, wo er im Prinzip nur rumsaß und gewartet hat. Ne? Für die anderen zumindest offensichtlich. Und dann haben die anderen gesagt, jetzt mach doch endlich was, jetzt verändern auch was. Und dann hat er gesagt, there's a difference between waiting and doing nothing. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Und es hat mir in ganz vielen Lebenssituationen tatsächlich auch dieses Aushalten geholfen, dass es eben nicht darum geht, dass wir sagen, wir tun gar nichts, sondern dass manchmal eben dieses Warten, wie du es gerade beschrieben hast, geduldig zu sein, einfach mal Zeit vergehen zu lassen, dass das auch etwas ist, was wir tun können.
Ja, in diesen Tiefpunkten der Krise, da passiert ja wahnsinnig viel in einem. Also man, also da stehen die Gedanken ja nie still und man reflektiert ja immer weiter und manchmal in Schleifen, manchmal gibt dann wieder einen Impuls von irgendjemandem oder man kommt selber auf einen neuen Impuls, den man wieder durchdenkt. Und also man reflektiert ja da wahnsinnig viel. Also dieses vermeintliche, ich warte mal ab, ist viel mehr als ich warte mal ab.
Hm. Du bist ja jetzt als Trainer und Coach auch aktiv. Also ich weiß, du bist auch Professor an der Hochschule. Das ist ein ganz cooler Mix, finde ich. Aber du arbeitest sehr, sehr viel mit Menschen. Also eigentlich in jedem Kontext, den du beruflich tust. Also manchmal gehst du auch in den Wald und fällst irgendwie Bäume. Aber das ist ja auch meistens mit Menschen zusammen. Ja,
den ich auch meistens mit Menschen, ja. Das war nicht unbedingt aber zuvor für Zwecken darf man es sein, ja.
Hat sich durch diese eigene harte Krise, hat sich die Arbeit mit Menschen für dich verändert?
Ja, schon, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass die Arbeit mit Menschen einfach ganz wichtig ist, um den Menschen eben diese Impulse, von denen ich vorhin gesprochen habe, einfach auch mitgeben zu können und da nochmal so aus dem eigenen Erleben was vermitteln zu können, verbreiten zu können, das schätze ich seitdem noch viel mehr. Also ich weiß mittlerweile, was Worte bei Menschen bewegen können.
Weil du es selber erlebt hast.
Weil ich selber erlebt habe, genau. Und das hat mich schon auch nochmal verändert. Früher dachte ich, ja, das ist auch nett, einfach Wissen zu vermitteln oder so meine Sicht auf die Dinge zu vermitteln. Aber mittlerweile glaube ich, dass es noch viel mehr ist, gerade eben in den Kontexten, die wir hier so haben. Das ist jetzt an der Hochschule nicht zwingend so. Da geht es mehr so um harte Fakten, um sachliche Themen. Aber gerade so in Trainings, in Coachings, da geht es ja doch sehr darum, um Haltungen, um Mindsets, um ja, Impulse zu geben einfach.
Du hast gesagt, du hattest noch zwei moderate Krisen. Magst du da nochmal einsteigen?
Ja, also ich hatte mal vor vielen Jahren eine gesundheitliche Krise, wo man viele Jahre gar nicht wusste, um was es da bei mir geht. Da bin ich schon bei vielen Ärzten gewesen und dann kam irgendwann so eine Diagnose raus, wo ich dann dachte, ja, ob es das denn jetzt ist. Dann musste ich harte Medikamente mal nehmen eine Zeit lang, so Epilepsiepräparate musste ich nehmen, obwohl ich keine Epilepsie hatte, nur um Nerven zu beruhigen irgendwie. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt nehme ich so viel von diesem Zeugs und das wirkte auch nicht immer nur positiv auf mich. Und da habe ich irgendwann beschlossen, jetzt lasse ich mal alles weg. Alles, was ich da genommen hatte, da waren Schilddrüsenpräparate dabei, da waren eben dieses Epilepsiepräparat dabei. Ich lasse mal alles weg und gucke mal, was mein Körper damit macht. Und danach ging es mir besser.
Interessant.
Und das, aber das ging über Jahre, diese Situation da. Habe ich mir schon auch damals viele Gedanken gemacht, wie wird das denn in meinem Leben dann weitergehen? War auch mal Multiple Sklerose als Verdachtsdiagnose da. Und also schon harte Sachen, wo ich mich auch intensiv dann mal mit mir beschäftigt habe, mit mir und meiner Gesundheit. Was heißt das denn jetzt für mich eigentlich? Mhm. Und da war ich noch viel jünger, kurz nach dem Studium, als das anfing. Und das hat mich schon auch sehr betroffen damals und hat Auseinandersetzung erfordert. Und damals kann ich aber diese ganzen Modelle, Theorien und so zum Thema Stressbewältigung, Resilienz und so noch überhaupt nicht. Und da kann ich auch heute gar nicht mehr reflektieren, wie ich da überhaupt durchgekommen bin. Da hatte ich auch nicht zwingend so ein positives Mindset. Also da, glaube ich, habe ich es einfach irgendwie ausgehalten und gehofft, bis zu der Entscheidung irgendwann. Und da habe ich auch wieder einen Impuls von einer Freundin damals bekommen, die meinte, bist du sicher, dass dir die Sachen, die du nimmst, gut tun? Und dann habe ich es immer probiert, wie es ist ohne. Und das war dann für mich die Lösung von heute auf morgen.
Und du musstest quasi nie wieder irgendwas in die Richtung nehmen oder machen.
Das ist verrückt. Heute nehme ich noch Nährstoffe, aber nichts anderes mehr. Und das ist also, glaube ich, ist für mich so das Learning daraus, dem Körper da auch mehr zu vertrauen und auf das so zu hören, was so in einem auch stattfindet. Also es war noch so eine moderate Krise, die war jetzt nicht ganz so hart und die ist auch mittlerweile so lange her, dass die Erinnerung da langsam verblasst, aber da habe ich mir damals natürlich viele Gedanken gemacht. Und dann noch eine moderatere Krise war der Tod meines Vaters vor 25 Jahren. Der lässt einen auch nochmal natürlich das eine oder andere im Leben reflektieren. Wenn so die Elterngeneration so stirbt, dann lässt einen das auch nochmal anders aufs Leben blicken, finde ich.
Das kenne ich tatsächlich von relativ vielen Freunden und Bekannten, dass die, also ich habe das ja selber nicht erlebt, meine Eltern leben beide noch, aber das habe ich bei vielen erlebt, dass das so ein richtig tiefer Einschnitt oder tatsächlich auch teilweise eine richtig große Krise bei Menschen war.
Ja, die war interessanterweise für mich gar nicht so groß. Mhm. Also da war diese Trennungssituation war für mich viel einschneidender. Vielleicht aber auch, weil mein Vater vorher schon krank war, jahrelang davor. Und dann kann man sich vielleicht anders darauf vorbereiten.
Also, das ist eher eine Erleichterung, dann, weil man...
Ja, war nicht zwingend eine Erleichterung, weil so krank
war er. Ach, so krank war er nicht, okay.
Er lebte schon ganz gut, war jetzt nicht bettlägerig und so. Also das war schon okay noch, das Leben. Aber man konnte sich darauf vorbereiten. Es kann von heute auf morgen auch zu Ende gehen. Und das, glaube ich, bringt noch mal was, wenn es nicht ganz so plötzlich kommt. Aber natürlich ist es trotzdem ein harter Einschnitt und es fehlt was im Leben, es fehlt ein Mensch im Leben, der einen ein Leben lang begleitet hat und das ist natürlich schon auch was einen prägt und mitnimmt in der Zeit.
Kannst du dich noch erinnern, was dir damals geholfen hat? Ist ja auch schon jetzt eine ganze Zeit her, da warst du auch noch relativ jung.
Ja, damals war ich 28, knapp 28. Auch damals haben mir Gespräche geholfen, wobei ich damals noch gar nicht so offen war und offen mit umgegangen mit der Krise, wie ich es heute tue. Also heute weiß ich einfach, dass mit anderen Menschen sprechen, das, was in einem ist, zu teilen, dass das einfach so mittlerweile die beste Therapie für mich ist, wusste ich damals noch gar nicht. Und da war ich auch eher ein zurückhaltenderer und introvertierterer und gar nicht so gesprächsbereiter Typ. Und da habe ich viel mit mir selber damals ausgemacht. Ich hatte so 2-3 Ansprechpartner, mit denen ich mal drüber gesprochen habe, aber da passierte das meiste so bei mir im Kopf irgendwie. Mhm. Und ja, was mir da, glaube ich, geholfen hat, ist, dass ich einfach so ja, sehr naturwissenschaftlich geprägt bin und da weiß man einfach, dass der Tod zu jedem Leben dann dazugehört. Und es muss nicht immer so früh sein, wie es jetzt bei meinem Vater war, aber es gehört einfach dazu. Uns ist, das wissen wir alle, das Unausweichlichste in unserem Leben. Und das kann ich mit dem Verstand dann ganz gut bewältigen und bearbeiten und mir klar machen, dass das einfach so ist. Da fallen mir Sachen schwerer, die passieren, die auch anders hätten passieren können. Die fallen mir viel schwerer als die unausweichlichen Dinge des Lebens.
Wie meinst du das?
Ja, sobald es Einflussmöglichkeiten gibt, denke ich mir immer, hätte ich ja auch was anders machen können.
Verstehe.
Was hätte ich verändern können in meinem Leben, im Kontakt zu einem anderen Menschen, in Entscheidungen, die ich vielleicht selber getroffen habe. Aber wenn der Vater stirbt, dann muss man sagen, da habe ich keinen Einfluss. Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann durch mein Verhalten nichts steuern. Und das ist auf einer Seite natürlich tragisch, dass es so ist. Aber das kann ich dann akzeptieren, weil ich es überhaupt nicht in der Hand habe. Das macht es mir dann leichter. Ich weiß, anderen Menschen fällt es umso schwerer.
Genau, ich glaube, es sind so zwei verschiedene Muster. Weil ich glaube, die Leute, die ich kenne, die damit eben Schwierigkeiten haben, die haben schon, glaube ich, da ein Akzeptanzthema. Ne? Also genau dieses, okay, warum ist das jetzt passiert, obwohl die Mutter vielleicht noch so jung war, obwohl der Vater noch nicht annähernd die Lebenszeit hatte, obwohl die vielleicht super gesund alles gemacht haben, sich bewegt haben, trainiert haben, ne? Warum passiert das jetzt trotzdem? Also ich glaube, diese Warum-Frage ist ja in vielen Szenarien, nicht nur wenn die Eltern sterben, sondern auch in anderen Situationen, ja, eine ganz zentrale Frage, die die Menschen beschäftigt. Also warum passiert das gerade mir, ne? Wenn kleine Kinder, also klar, ist ja auch wirklich furchtbar, wenn kleine Kinder schwer krank werden, wenn man selber krank wird, es sind ja unterschiedliche Szenarien, wenn bestimmte Dinge im Leben vielleicht nicht so klappen, wie man sie sich vorgestellt hat, geplant hat. Ich glaube, da kommen bei vielen Leuten, auch wenn man vielleicht gar keinen Einfluss darauf hat, sehr schnell diese Frage, warum?
Ja, also ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber es könnte bei mir sein, durch diese erste moderate Krise meines Lebens, die gesundheitliche, von der ich gerade gesprochen habe, habe ich mich vielleicht damit auch schon ausgesöhnt. Manche Sachen sind einfach, wie sie sind, und es bringt nichts, damit zu hadern. Was wäre denn, wenn ich jetzt ganz gesundheitlich stabil wäre und wie wäre mein Leben, dann ist es halt gar nicht so. Ne? Und dann muss ich mit dem leben, wie das Leben für mich gerade ist. Und da das Beste draus zu machen, das habe ich vielleicht in der Situation damals gelernt und für mich mitgenommen. Also denke ich jetzt zum ersten Mal gerade drüber nach. Das sitzen für mich noch ganz frischer.
Kann gut sein.
Das könnte schon so sein, dass das für mich dieses Erleben und auch das Vertrauen drauf, es wird trotzdem was Gutes passieren, auch wenn da mal ein Schicksalsschlag passiert, wird es für mich trotzdem gut weitergehen können.
Ja, Stephen Covey hat es ja so schön formuliert, finde ich, ne? Die einzig wahre Strategie bei Dingen, die du nicht verändern kannst oder die in der Vergangenheit liegen, ist die radikale Akzeptanz.
Ja.
Weil, ja, anders geht's ja gar nicht weiter.
Und wir haben auch keine andere Chance, als das zu akzeptieren.
Also
wir können
natürlich. Ja, du kannst gegen die Realität kämpfen. Also ist schon auch eine Strategie, die die Menschen wählen. Ja, aber es funktioniert halt nicht. Ja, genau. Werden wir verlieren, ja, genau.
Also das wird mit Sicherheit nicht erfolgreich sein. Und dann ist eben die Frage, schaffe ich es, meinen gekonnten Selbstbeschiss so gut zu betreiben, dass ich wirklich daran glaube, dass das anders ist, also dass ich meine Realität irgendwie manipulieren kann? Oder füge ich mich in meine Realität und mache das Beste draus. Und für mich habe ich immer so den Weg gewählt, ich versuche das Beste draus zu machen. Wahrscheinlich habe ich schon auch in manchen Punkten meines Lebens den gekonnten Selbstbeschiss. Der ist dann immer gekonnt, wenn man ihn nicht merkt. Also wenn man nicht selber weiß, dass es ein Selbstbeschiss ist. Und ich glaube, manche versuchen die Realität so zu verbiegen, dass sie aber selber nicht dran glauben. Und das, glaube ich, das macht dann Schwierigkeiten.
Kannst du das noch mal kurz einsteigen? Also manche versuchen die Realität so zu verbiegen, dass sie selber nicht dran glauben.
Genau, Beispiel? Dass sie schon wissen, dass es nicht die Realität ist, die sie jetzt gerade, an die sie jetzt gerade denken. Irgendwie, was ich nehme, so gesundheitliche Themen. Ich habe ein Problem, aber ich ignoriere mein Problem. Und ich behaupte, ich habe gar kein Problem. Das wäre was irgendwann auffliegen wird, weil die Gesundheit ist einfach nicht stabil und man will es selber immer wieder merken. Und sich da offen mit auseinanderzusetzen und zu sagen, so wie mein Zustand eben ist, so mache ich jetzt das Beste aus meinem Leben, das halte ich für erfolgreicher, als zu behaupten, nein, ich bin gesund.
Jede positive Veränderung im Leben entsteht nicht einfach so über Nacht, sondern sie entsteht durchs Dranbleiben. Deswegen abonniere jetzt unterm Strich und wachse mit jeder Folge so ein Stückchen weiter. So bleibst du dran und so bleibst du inspiriert. Wenn jetzt Menschen gerade da sitzen und uns zuhören und vielleicht in einer großen Krise sind oder große Herausforderungen haben, in großen Ängsten drinstecken, vielleicht den Job gerade verloren haben, vielleicht unsicher sind, ob ihre Selbstständigkeit am Leben erhalten werden kann. Das ist ja momentan für fast alle draußen in der Wirtschaft recht herausfordernd. Was gibst du diesen Leuten mit? Also was sind so aus deiner Sicht wichtige Strategien, um da gut durchzukommen?
Also erstmal wichtig, annehmen, was ist. Also die Realität erstmal so zu akzeptieren, wie sie ist.
Also angenommen, ich habe früher 10.000 Euro im Monat Umsatz gemacht und mache jetzt halt nur noch 5.000 seit ein paar Monaten. Mhm. Dann nicht zu denken, morgen mache ich wieder 10.000, sondern anzunehmen, ich habe jetzt gerade 5.000.
Genau. Und mit dieser neuen Realität versuchen, das Leben neu zu gestalten erstmal. Was ist jetzt mit diesem 5.000 Euro Umsatz, was ist damit jetzt noch möglich? Was kann ich mir damit leisten? Und dann, also es ist erstmal der Blick auf die Realität, die anzunehmen, so wie sie ist. Und der nächste Schritt ist dann der Blick in die Zukunft. Was kann ich jetzt verändern? Wo sind Perspektiven? Wo sind Chancen, die ich ergreifen kann? Vielleicht mal so ein Brainstorming, mal ohne Denkschranken, mal zu überlegen, was würde mich denn jetzt reizen, an meinem Leben zu verändern? was habe ich jetzt für eine Chance, die Dinge über Bord zu werfen, die ich ohnehin nicht so geschätzt habe.
Aber vielleicht wäre dann das Ergebnis, dass jemand sagt, nee, eigentlich habe ich das ja geschätzt. Ich war sehr froh, dass ich eben selbstständig bin. Ich war sehr froh, dass ich nicht in eine abhängige Beschäftigung gehen muss. Und ich finde irgendwie nichts Positives.
Ja, und das wieder so die Frage, Umgang mit der Realität. Habe ich nochmal eine Chance, dass es wieder so werden könnte? Wenn ich da eine Chance sehe, eine realistische Chance sehe, dann ist es okay, da auch wieder drauf zuzugehen und es zu versuchen. Wenn man aber wirklich ernsthaft glaubt, es wird nichts mehr in diesem Job oder mit dieser Unternehmung, die ich da hatte, die jetzt gescheitert ist gerade, dann was Neues zu suchen und da offen zu sein. Und es laufen einem im Leben erfahrungsgemäß viele Chancen über den Weg. Man muss sie nur sehen und auch ergreifen können. Und da offen zu sein für neue Chancen, gerade in Krisen offen zu sein für neue Chancen, das ist ganz, ganz wichtig.
Du sagst im Prinzip, so verstehe ich das jetzt, schau darauf, dass du handlungsfähig bist oder dass du Dinge anpackst und dass du nicht einfach alles geschehen lässt. So verstehe ich dich jetzt.
Ja, also es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich werde auch oft gefragt, wie hast du denn dein Leben geplant, so früher, um da zu sein, wo ich heute stehe. Und da sage ich ganz oft, ich plane nichts oder ich habe nichts geplant.
Das heißt, du hast nie geplant, Professor zu werden, nee, zum Beispiel?
Ja, im Gegenteil. Also das war was früher für mich nie in Frage gekommen wäre.
Warum nicht? Das ist doch eigentlich super spannend, oder nicht?
Ja, als ich Student war, habe ich mein erstes Referat gehalten an der Hochschule. Und ich fand das ganz schlimm, vor Menschen zu sprechen.
Okay, verstehe.
Ich habe damals beschlossen, ich werde nie wieder vor Menschen sprechen.
Was erfolgreich damit, wie man heute sieht.
Genau. Das hat überhaupt nicht geklappt. Aber ich schätze das mittlerweile sehr. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich für mich eben erlebt habe, es laufen einem einfach viele Chancen im Leben über den Weg. Man muss nur im richtigen Moment diese Chancen auch ergreifen und zulassen und sie vor allen Dingen sehen. Und um Chancen sehen zu können, braucht es eine bestimmte Offenheit. Und wenn ich in der Krise mich verschließe und jammer, wie schlimm es gerade alles ist, werde ich die Chancen nicht sehen. Und das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt. Wir können planen, so viel wie wir wollen. Wir müssen lernen, Chancen zu sehen.
Jetzt könnte man ganz salopp, mal provokant, könnte man sagen, das ist natürlich so ein klassischer Kalenderspruch, ne? Dieses jede Krise birgt eine Chance. Ich habe mal einen interessanten LinkedIn-Beitrag darüber gesehen und dann haben die Leute sich wirklich unten so in klassischer LinkedIn-Manier schön die Köpfe eingeschlagen, wer jetzt recht hat. Also ist wirklich jede Krise eine Chance? Die haben halt geschrieben, hör auf zu reden, jede Krise ist auch eine Krise. Ja. Ja. Man muss nicht immer alles als Chance sehen. Also es war ganz interessant, so diese beiden Perspektiven zu sehen. Das heißt, du bist ganz klar auf der Perspektive, du versuchst die Krise als Chance zu sehen oder würdest du sagen, du bist auch irgendwo in der Mitte? Oder?
Also ich würde das mal, wenn ich so den Krisenverlauf sehe, würde ich es in unterschiedlichen Phasen der Krise unterschiedlich sehen.
Also vielleicht stellst du den mal da, den typischen Krisenverlauf, weil den haben wir noch gar nicht im Detail jetzt besprochen.
Ja, also wenn ich so den Beginn der Krise erlebe gerade, das kann ganz spontan sofort hart runterrauschen oder so ganz langsam abgleiten. Aber da ist erstmal so dieser Punkt der Wahrnehmung, es wird gerade schlechter und es geht mir gerade auch schlechter. Und in der Situation jetzt direkt Chancen sehen zu wollen, glaube ich, das würde viele Menschen überfordern. Und viele, die sagen, in der Krise ist die Chance, glaube ich, die sagen das eher, wenn sie durch die Krise durch sind und dann rückblickend darauf gucken, was haben sie denn durch die Krise Neues in ihr Leben bekommen. Und der Rückblick auf die Krise, der ist schon sehr chancenbeladen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber in der Krise wird man immer Momente haben, wo man die Chancen nicht sehen will, auch weil man einfach mit Trauer beschäftigt ist, mit der eigenen Energielosigkeit beschäftigt ist, mit negativen Gedanken beschäftigt ist. Und die auch zuzulassen, mal eine Phase, das finde ich absolut okay. Wichtig ist der Punkt, auch wieder rauszukommen und möglichst schnell da wieder rauszukommen. Das wäre immer so mein Anliegen, dass ich durch eine Krise auch möglichst schnell wieder durchkomme. Aber es wird diese Phase geben, wo ich erstmal trauern muss, wo ich mit den negativen Dingen klarkommen muss. Und dann irgendwann sollte sich der Blick aber wieder auf die Chancen richten.
Wenn wir jetzt nochmal angenommen, wir haben jetzt eine Krise im Leben, ja, also zum Beispiel eine Trennung. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden aktuell. Und ich glaube, die wenigsten heiraten und denken, wir bleiben nicht zusammen, sondern die meisten werden denken, ja, wir bleiben zusammen und dann klappt es irgendwie doch nicht. Und ich glaube, dann gibt es etwas harmlosere Trennungen oder dann gibt es etwas extremere Trennungen, wie zum Beispiel bei dir, ja. Aber ich glaube, die Verarbeitung ist immer schwierig. Also würde ich jetzt mal behaupten, ne? Für die meisten zumindest wird es sehr schwierig sein. Und das beeinflusst ja letztendlich alle Lebensbereiche. Das heißt, wenn du gerade in einer super schwierigen emotionalen Phase bist, dann wird dich das auch beschäftigen, wenn du vor den Studenten redest. Das wird dich beschäftigen, wenn du eine Klausur korrigierst. Also im übertragenen Sinne, ich bringe natürlich meine privaten Themen auf die Arbeit, genauso wie ich private schwierige Krisen nach Hause bringe. Wenn wir jetzt uns nochmal die Rolle der Führungskraft versetzen, was würdest du sagen, können denn Führungskräfte tun, um positiv für diesen Krisenverlauf beizutragen? Also wenn sie zum Beispiel merken, da ist jetzt ein Mitarbeiter von mir, meistens kriegt man es ja auch mit, wenn es was Heftigeres ist, also würde ich sagen, meistens kriegt man es mit, und jemand hat jetzt wirklich ein Riesenthema, was würdest du den Führungskräften mit auf den Weg geben?
Also Gesprächsangebote zu machen, da zu sein, aber auch sich nicht aufzudrängen, weil man weiß ja immer nicht, wie ist denn das Verhältnis so zwischenmenschlich. Davon hängt, glaube ich, sehr viel ab. Also wenn es jetzt ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis ist zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, dann kann man da auch sehr intensiv in Gespräche gehen. Wenn es ein oberflächlicheres Verhältnis ist zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, dann auf jeden Fall Angebote machen, die aber auch wirklich ernst gemeint sind. Das ist, glaube ich, so das, was jede Führungskraft da beherzigen sollte, authentisch zu sein in dem, was die Führungskraft dem Mitarbeiter wirklich anbieten möchte.
Also das heißt, wenn ich nicht mit dem Mitarbeiter da sitzen möchte und mir die Tränen sehen möchte, dann sollte ich auch nicht in so eine Situation reingehen.
Genau. Mhm. Also da auch wirklich für sich selber als Führungskraft mal zu klären, wie weit möchte ich denn in der Unterstützung für meinen Mitarbeiter auch wirklich gehen? Und was halte ich denn auch aus selber, sich da auch nicht zu überfordern? Also je nachdem, was es für eine Krise ist, kann ich mit den Tränen meines Mitarbeiters, meiner Mitarbeiterin umgehen? Oder kann ich das nicht, möchte ich das nicht? Das vorher mal zu klären und auch als Führungskraft dazu eine klare Haltung zu haben. Aber ein Angebot zu machen in irgendeiner Form, eine Unterstützung anzubieten, das finde ich immer hilfreich. Und das kann auch eine Unterstützung sein in Form von, wir haben einen sozialen Dienst in der Firma und da vereinbare ich einen Termin nach Rücksprache mit dem Mitarbeiter zum Beispiel. Also Unterstützung in jeder Form ist da hilfreich und, glaube ich, auch wird später von den Mitarbeitern sehr geschätzt.
Jetzt mal angenommen, es ist über Wochen lang schwierig für diesen Mitarbeiter und man merkt auch, die Produktivität leidet enorm. Also angenommen, die Person hat schon Schwierigkeiten, sich auf der Arbeit zu konzentrieren, Sachen abzugeben. Man merkt, die Qualität ist nicht mehr gleich wie vorher. Und man hat als Führungskraft so das Gefühl, okay, ne, ich glaube, die meisten Führungskräfte sind schon bereit, auch gewisse Einbußen in Kauf zu nehmen. Aber irgendwann kommt so der Punkt, wo man sich fragt, okay, wie lange kann ich das noch machen? Ja, weil natürlich ist es ein Arbeitsverhältnis, muss irgendwas gemacht werden. Und ich erlebe viele Führungskräfte, die dann so ein bisschen hilflos sind, weil sie sagen, hey, ich weiß, die Mutter ist gestorben, aber wir sind jetzt im vierten Monat und ich habe das Gefühl, die Person arbeitet also produktiv vielleicht eine Stunde am Tag. Ich übertreibe jetzt bewusst oder spitze jetzt bewusst ein bisschen zu. Was kann ich tun? Und ich erlebe die Führungskräfte dann nicht so, dass sie sagen, der muss jetzt aber morgen wieder Leistung bringen, sondern eher im Sinne von hinterfragen. Wie kann ich denn dazu beitragen, dass die Produktivität wieder steigt?
Also ich glaube, das ist ganz wesentlich die Empathie der Führungskraft gefragt, sich wirklich mal zu versuchen, einzufühlen in die andere Person und wahrzunehmen, was ist denn bei der anderen Person jetzt gerade das Thema, was ist gerade dran, und mal ganz einfühlsam und vorsichtig da ins Gespräch zu gehen. Aber da ist wirklich Einfühlsamkeit der entscheidende Punkt, dass man nicht so sich zu sehr in die Themen des Mitarbeiters vielleicht einmischen möchte mit zu viel Druck, mit zu viel Nachdruck vielleicht, weil es aus der Rolle der Führungskraft raus ja immer so der heikle Punkt, dass schnell unterstellt werden könnte, es geht ja nur darum, die Produktivität wieder zu erhöhen. Natürlich geht es auch darum, die Produktivität wieder zu erhöhen.
Es geht ja auch, also man muss ja sagen, es geht auch darum, ne? Also ich weiß, weil es geht ja nicht, natürlich geht es immer auch um den Menschen, aber faktisch ist es ja eine Arbeitsbeziehung, die auch finanziell bezahlt wird. Das heißt, es geht immer auch um die Leistung.
Ja, und da hängt aber, und das ist so das Dilemma, glaube ich, für die Führungskraft, Mensch und Leistung unmittelbar zusammen. Und wenn ich da als Führungskraft zu viel Druck ausübe, werde ich genau das Gegenteil bewirken, weil dann für den Mitarbeiter gleich die nächste Krise kommt, nämlich Existenzangst um den Job. Und damit mache ich, glaube ich, viel mehr dann wieder kaputt. Und da eher empathisch im Miteinander zu gucken, was können denn die nächsten Schritte sein? Wie kann es denn wieder besser werden? Wie kann eine Unterstützung aussehen? Was wünscht sich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in so einer Lage vielleicht? Oder auch mal konkrete Angebote zu machen.
Was meinst du mit konkrete Angebote?
Also zum Beispiel eine Therapie irgendwo mal zu vermitteln oder eine Kur zu vermitteln, so eine geregelte, über die Krankenversicherung auch unterstützte Auszeit zu ermöglichen. Also da einfach Angebote zu machen, auf die vielleicht ein Mitarbeiter in seiner Krisensituation selber gar nicht kommen würde. Und das aber immer mit wenig Druck, das ist so das Entscheidende.
Und das vermittelt natürlich schon auch so eine gewisse Menschenorientierung, wenn ich zum Beispiel sage, hey, hast du mal überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, dass du in eine Kur gehst? Ja, weil dann weiß ich ja, der Mitarbeiter fällt aus und ich biete es trotzdem, vielleicht hat der Mitarbeiter sogar schon mal drüber nachgedacht, aber dachte, oh, das kann ich nicht bringen. Ja, das erlebe ich auch öfter mal, dass die Leute sagen, nee, ich kann jetzt nicht 3 Wochen in eine Kur fahren, weil dann habe ich hier ein Problem, bin nicht arbeitseinsatzfähig und dann fliege ich vielleicht oder so. Ja, also jetzt auch wieder zugespitzt, ich weiß. Aber ich glaube, das kann ja schon sehr stark motivieren und positiv auf so ein Thema wirken.
Absolut. Und da laufen ja bei Mitarbeitern auch sofort Fantasien los, wenn sie sich in einer Krise befinden und dann an ihren Arbeitsplatz denken. Was denkt denn meine Chefin, mein Chef jetzt gerade über mich? Was plant er denn mit mir zum Beispiel? Da findet ja viel in der Fantasie statt. Und da für Realität zu sorgen, zu sagen, ich wünsche mir, dass du jetzt mal 6 Wochen, 4 Wochen nach dir guckst und den Auszeit nimmst, damit du danach wieder in der Lage bist, dich hier voll einzubringen oder besser einzubringen, dann haben beide Seiten was davon.
Jetzt mal angenommen, ich komme trotzdem irgendwann an den Punkt als Führungskraft, dass ich denke, okay, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht wurde alles abgelehnt, alles gemacht und es verbessert sich trotzdem irgendwie nichts. Was würdest du dann empfehlen?
Dann wird es natürlich maximal schwierig, ne? Dann kann man schon mal gucken, hängt immer auch von der Firma ab, was für Möglichkeiten hat so eine Firma. Aber auch da mal über eine Auszeit dann eines Mitarbeiters nachzudenken und Perspektiven mal zu besprechen, auch mal jemanden temporär zum Beispiel in die Arbeitslosigkeit gegebenenfalls auch zu entlassen, um allein durch die Krise durchgehen zu können, vielleicht auch mit der Unterstützung der Firma, aber zumindest mal die Kostenlast dann auch nicht mehr zu haben. Und mit der Perspektive, wir stellen dich wieder ein, wenn es wieder geht. Ich glaube, da Perspektiven aufzuzeigen und auch in so einem harten Einschnitt dann trotzdem noch da zu sein, das halte ich schon für gut. Aber es wird irgendwann, also je nachdem, wie die Person auf die Krise reagiert, ist das ja nicht ausgeschlossen, dass sowas auch in eine mindestens mal temporäre Kündigung führen kann. Aber dann auch wieder die Perspektive aufzuzeigen, es kann auch mindestens weitergehen, wenn du dich ausreichend um dich gekümmert hast.
Mhm. Idealerweise ist es ja so, dass die Menschen gar nicht erst in die Situation kommen, dass es einfach so extrem wird, sondern dass sie es schaffen, wie du es jetzt ja auch geschafft hast, wieder aus der Krise rauszukommen. Was kann ich denn als Unternehmen tun, um die Mitarbeiter einfach gut vorzubereiten? Also ist das so aus der Sicht so ein privates Thema, dass jeder halt gucken muss, wie er durchkommt? Oder sagst du, da habe ich als Arbeitgeber durchaus Einfluss darauf, wie das bei uns im Unternehmen funktioniert?
Ich glaube, da haben Unternehmen einen großen Einfluss drauf, weil gerade diese Situationen, die du gerade beschrieben hast, was machen wir denn, wenn die Produktivität gar nicht mehr da ist, da leiden ja alle Beteiligten drunter und insbesondere eben auch die Firma leidet darunter, der Chef leidet darunter. Und da rechtzeitig dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sich so gut aufstellen, emotional so gut aufstellen, dass sie ihre Ressourcen im Blick haben und im Bewusstsein für ihre Ressourcen haben, das ist was man auch vor einer Krise, wo wir ja nie wissen, wann eine Krise kommt, was es für eine sein wird, aber dass wir uns darauf vorbereiten können und uns unserer Ressourcen bewusster sein können.
Du hast dich jetzt ja super viel in den letzten Jahren in der Theorie mit Stressmanagement und Resilienz beschäftigt und kamst ja dann in deine härteste Krise. Würdest du sagen, diese Beschäftigung, auch die Techniken, die Sachen, die du gelernt hast, haben dir geholfen, da schneller rauszukommen? Wie schätzt du das ein?
Ja, absolut. Also ich war in der ganzen Zeit auch immer arbeitsfähig und die meisten Menschen in meinem Umfeld, glaube ich, haben mir gar nicht unbedingt was angemerkt, dass es gerade kritisch in der Krise zugeht. Das ist das, was ich am Anfang vom Gespräch mal meinte, das gibt immer so kleine Peaks auch, dass man mal kleine Tiefen, kleine Höhen hat, manchmal so tagesabhängig. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat man das damals bei mir gar nicht großartig gemerkt, weil ich, glaube ich, schon vorbereitet war oder zumindest mal wusste, was ich tun kann, um gedanklich mich wieder neu zu sortieren, um positiver, optimistischer durch so eine Situation durchgehen zu können.
Und wenn du so eine kleine Krise am Tag hattest, ne, du sagst, es gab schlechte Tage, gute Tage, du warst aber, so habe ich es jetzt verstanden, eigentlich immer arbeitseinsatzfähig. Ich habe dich auch kein einziges Mal, ich wusste ja, dass du die Krise gerade erlebst in der Zeit und habe auch, also ich glaube, bei uns hast du auch kein einziges Mal ein Seminar nicht durchführen können oder so. Was hat dir dann geholfen, an solchen Tagen das durchzuziehen?
Also ich fand es eher immer sehr bereichernd, dass ich was anderes machen konnte. Also mich eben aus den negativen Gedanken rauszureißen. Sobald ich mit anderen Menschen im Kontakt war, war ich immer besser drauf, als wenn ich alleine für mich war. Deswegen habe ich es immer sehr geschätzt, dass ich arbeiten durfte in der Zeit.
Das heißt, es war für dich gar kein Hindernis?
Ich glaube eher eine Erleichterung, dass ich mich mit was anderem beschäftigen durfte als damit.
Ist das auch eine Strategie, die für Menschen sinnvoll ist aus deiner Sicht? Also wirklich sich bewusst abzulenken und nicht nur auf das Leiden zu fokussieren?
Ja, das ist, glaube ich, eine Typfrage. Ich glaube, manche Menschen müssen einmal kurz tief abtauchen und durchs Tal durchgehen. Die Frage ist immer, wann taucht man denn wieder auf? Und da würde ich mir bei manchen, was ich so wahrnehme, auch wünschen, dass sie früher sich bereit fühlen oder mal riskieren, schon mal wieder aufzutauchen und sich mal dem Leben wieder zu stellen. Und da Mut zuzusprechen, das könnten zum Beispiel auch Führungskräfte oder Menschen aus dem Umfeld immer wieder machen. Probier dich mal wieder aus. Was ist denn, wenn du mal wieder auf Menschen zugehst? Also da einfach optimistisch zu sein, das würde ich empfehlen.
Du hast gerade gesagt, mutig zu sein in der Krise. Weil es wahrscheinlich ja eine Überwindung ist, zum Beispiel vielleicht auf eine Party oder sowas zu gehen.
Ja. Also da ist ja auch die Frage, darf ich mir das denn gönnen? Ich weiß jetzt einem anderen Menschen, von dem ich mich gerade getrennt habe, dem ging es gerade richtig schlecht, darf es mir denn gerade gut gehen zum Beispiel und sich das auch zu erlauben und zu sagen, ich empfinde gerade was Positives und dann darf ich das genauso zulassen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also es ist wieder das Thema Werte. Ne? Also darf es mir jetzt gut gehen, wenn es einem anderen schlecht geht? Wo ich für das Schlechtgehen verantwortlich bin, zum Beispiel auch sich mit solchen Gedankengängen mal auseinanderzusetzen, ist auch wieder wichtig. Aber ich finde mittlerweile schon diese auch kurzen Momente, wo es einem gut geht, die auch positiv zu erleben, ist was ganz Wichtiges.
Mhm. Du hast vorhin mehrfach gesagt, dass man sich auf die Ressourcen und auf das, was man gut kann, konzentrieren kann. Jetzt, du hast zum Beispiel gesagt, dein soziales Netzwerk, das war für dich eine wirkliche Ressource. Die Gespräche, die offenen, tiefen Gespräche waren eine echte Ressource. Jetzt, wenn Menschen uns gerade zuhören, die vielleicht sagen, boah, so richtig weiß ich gar nicht, was sind meine Ressourcen? Welche Wege gibt es denn rauszufinden? Was kann mir in der Krise helfen oder was kann mir in schwierigen Situationen helfen? Wie kann ich diese Ressourcen aktivieren und überhaupt identifizieren und aktivieren, eigentlich beides?
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist erstmal das Identifizieren. Was sind eigentlich meine Ressourcen, was sind eigentlich meine Stärken? Weil ich glaube, viele Menschen neigen dazu, das, was sie als Stärken haben, als normal abzutun und zu sagen, ja, das kann doch jeder. Und das ist aber nicht so. Andere Menschen haben andere Stärken als ich, aber ich habe eben genau diese. Und sich dieser Stärken, die nicht als normal abzutun, sondern sie als wirklich eine Ressource auch zu identifizieren.
Du meinst jetzt persönliche Stärken?
Genau, zum Beispiel bei mir wäre so eine Stärke so eine Verstandesorientierung. Also ich durchdenke Dinge relativ rational. Das erlebe ich mittlerweile als absolute Stärke. Manche sagen, das ist eben zu rational und zu wenig emotional dadurch. Aber für mich, also mir hat das in den Krisen immer sehr geholfen, dass ich Dinge einfach rational begreifen kann. Und andere Menschen haben eben genau das Gegenteil, die Emotionalität als Stärke. Und sich dessen aber mal bewusst zu sein, was heißt das denn, was ich da so in mir habe, was heißt das für mich und wie kann mir das in der Krise auch hilfreich sein, das mal zu reflektieren, ist gut.
Lass uns mal da einsteigen, weil ich glaube, Emotionalität, das ist ein super Thema. Für viele sind ja die Emotionen eine riesige Herausforderung. Also oft in kleinen Dingen, wie zum Beispiel, ich war mit einem Kollegen in Gesprächen und fiel irgendwie so ein blöder Satz, mit dem ich mich angegriffen gefühlt habe und zack, haut's meine Emotionen mal kurz raus. Ja? Oder auch größere Sachen, dass man einfach, wenn man eben so eine Krise hat, wirklich einfach so eine emotionale, ja, Herausforderung erlebt, dass man sich vielleicht einfach auch nicht mehr positiv motivieren kann, dass man einfach nur noch dieses Down-Gefühl erlebt. Ja, also häufig haben ja Menschen, die eine sehr hohe Emotionalität haben, sowohl starke positive als auch starke negative Gefühle, die sie einfach in sich tragen. Wie kann das jetzt eine Stärke aus deiner Sicht sein? Also wie kann ich das als Ressource betrachten?
Also ich glaube, da ist, also ich bin ja, wie gerade schon gesagt, eher so der verstandesorientierte.
Ja, genau, deswegen frage ich.
Da jetzt ein bisschen wieder der Blinde vom Sehen, aber ja. Was ich immer so wahrnehme oder wenn ich selber mal mit meinen Emotionen zu kämpfen habe, kriege ich es gut über Ablenkung hin. Also dass ich mich mit was anderem beschäftige oder für mich selber auch ein Bewusstsein für meine Emotionen schaffe. Also eine klare, so einen klaren Hinweis, jetzt eskaliere ich gerade emotional so ein bisschen, jetzt ist es nicht mehr so ganz passend. Also es gibt ja diese Impulsampel zum Beispiel, zu merken, ich springe jetzt gerade auf Gelb oder ich springe jetzt gerade auf Rot. Dafür ein Bewusstsein zu kriegen, das ist schon hilfreich, glaube ich.
Aber trotzdem hast du gerade gesagt, du hast ja gesagt, es kann auch eine Stärke sein. Also jedes, alles kann eine Ressource sein. Was würdest du sagen, ist so die Stärke von einer hohen Emotionalität auch in so einer Krise?
Naja, ich komme ja, wenn ich dann in der Krise mal einen positiven Impuls bekomme, springe ich daher auf diesen positiven Impuls auch wieder leichter an. Also ich erlebe zwar in dem Moment erstmal in der Krise, jetzt geht's richtig runter und nehme das sicherlich auch negativ wahr, aber dann sich auch wieder auf die positiven Emotionen auch wieder zu fokussieren, das kann ja von jetzt auf gleich kippen bei sehr emotionalen Menschen. Von ich bin gerade richtig weit unten, ich merke jetzt gerade, kommt wieder was Positives in mir auf und da ein Bewusstsein wieder für zu kriegen, da keimt gerade wieder eine positive Emotion auf und da dann auch mal zuzugreifen und zu sagen, jetzt lasse ich mich auch von der positiven Emotion wieder ein bisschen mitreißen und leiten.
Also unsere Ausgangsfrage war ja die Frage, wie kann ich bei mir selber die Ressourcen erkennen? Ja, da hatten wir jetzt verschiedene Richtungen mit Verstandesorientierung, Emotionalität, das sind alles Sachen, die ja in mir verankert sind. Das heißt, eine Strategie scheint zu sein, mal zu gucken, was kann ich denn gut? Ja, was sind denn meine Stärken, die ich schon mitbringe? Aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles oder das ist nicht alles, weil du vorhin zum Beispiel beim sozialen Netzwerk stark auch von Ressource gesprochen hast. Ja. Wie kann man rausfinden, was so außerhalb von einem selber als Ressource in einer Krise dienen kann? Weil ich schätze mal, auch Finanzen können ja zum Beispiel eine Ressource in einer Krise sein.
Absolut.
Also ich kann mir einen besseren Therapeuten noch holen zum Beispiel. Ja, ja, ist ja so, oder?
Ja. Also ich glaube, mal zu reflektieren, was läuft denn gut im Leben allgemein? Das kann schon mal so eine Möglichkeit sein, die eigenen Ressourcen, die eigenen Qualitäten zu identifizieren. Also den Blick mal darauf zu schärfen, was kann mir eigentlich helfen in Situationen, wo es mal eng wird. Und da würde ich gar nicht so die großen Krisen des Lebens nur sehen, sondern auch mal so, was passiert mir denn so im Alltag und wie gehe ich damit um? Einfach um Bewusstsein einfach dafür zu bekommen, was läuft in meinem Leben eigentlich gut, was sind die Stärken, was sind die Qualitäten und auch mal zu gucken, wie machen es denn andere? Also auch mal den Blick auf andere zu richten und mal zu gucken, wer könnten auch Vorbilder sein für bestimmte Entwicklungen. Zum Beispiel die Emotion Hero Übung zum Beispiel finde ich da brillant immer wieder.
Erklär dir mal ganz kurz.
Ja, wenn ich selber mit einer Situation gerade nicht gut klarkomme, suche ich mir aus meinem Umfeld mal eine Person, von der ich glaube, dass sie mit solchen Situationen immer sehr gut umgeht. Und dann stelle ich mir die Frage, wie würde diese Person denn mit der Situation jetzt gerade umgehen? Wie würde sie reagieren? Was für Ressourcen würde sie aktivieren? Was macht die jetzt gerade eigentlich?
Also angenommen, ich habe jetzt einen Tag und ich stehe auf und bin morgen schon super schlecht gelaunt, weil ich mich einfach runterziehen lasse von dem, was gerade passiert. Und dann könnte ich mir eine Person aussuchen, die zum Beispiel mit solchen Dingen vielleicht eher verstandesorientiert umgeht, zum Beispiel.
Ich wollte jetzt gerade mich empfehlen, als Emotion Hero, mal zu gucken, wie würde denn jemand, der sehr verstandesorientiert ist, wie würde der jetzt diesen Tag durchdenken, wie würde der den jetzt gerade bewerten? Und dann eben mal zu gucken, was könnte der denn jetzt gerade denken, was an diesem Tag schön werden könnte? Und sie über diese schönen Gedanken dann auch da reinfühlen zu können wieder.
Was ich dann im Prinzip bei dieser Übung mache, ist ja nichts anderes, als ich nehme ein bestimmtes Narrativ, was ich eben leicht abrufen kann und versuche dadurch einen Perspektivwechsel hinzukriegen bei mir selbst.
Ja, genau. Und wenn ich das noch mit einer anderen Person, mit einem anderen Menschen verknüpfen kann, dann hilft mir das immer sehr. Also ich hatte auch viele Jahre einen Emotion Hero, um meine mein Dominanzverhalten zu entwickeln. Und bei mir hat das sehr geholfen, dass ich es mit einer Person verknüpfen könnte. Was würde
die, ja klar, weil das Narrativ gerade leichter ist.
Genau.
Ja, ja. Genau. Was viel leichter abrufen kann.
Genau, weil ich es auch nicht selber dann sein muss als die Person, die jetzt gerade was anders macht, sondern ich denke mich einfach in die andere Person rein.
Ja, spannend. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Ressourcen einsteigen, ja, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, viele Menschen sind sich ja ihre Ressourcen nicht bewusst. Können wir einfach mal kannst du ein paar Beispiele machen? Was kann denn ganz konkret, weil wir haben jetzt sehr abstrakt geredet, was können denn Ressourcen für Menschen sein? Also jetzt nicht nur bezogen auf die persönlichen Stärken, sondern auch eben im Umfeld, im Alltag. Du hast gesagt, mal gucken, was läuft denn im Leben gut. Mhm. Lass uns da mal einsteigen.
Also Ressourcen können auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel sein. Also bei mir weiß ich zum Beispiel, dass meine Zuverlässigkeit eine gute Ressource ist, um auch manche Krisen zu überstehen, dass ich auch so einen gewissen Hang zum Perfektionismus habe, dass ich wenig Fehler mache in manchen Situationen. Das kann auch eine Stärke, eine Ressource sein. Also das kann alles Mögliche im Leben sein. Das kann, wie du vorhin sagtest, eine finanzielle Unabhängigkeit sein. Das kann der Freundeskreis sein. Also da ist alles Mögliche als Ressource denkbar. Und die meisten Menschen, glaube ich, sind sich nicht bewusst. Und was man auch mal gucken kann, was haben denn vielleicht manche andere Menschen nicht? Oder was fehlt mir an manchen anderen Menschen, was ich aber dann doch habe? Oder was nervt mich manchmal an manchen anderen Menschen?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eben eine Unzuverlässigkeit oder so. Und es kommt jemand permanent unpünktlich oder so und mich nervt.
Weil es dann was in mir triggert, weil es mir halt wichtig ist und ich erfülle das vielleicht auch.
Genau. Mhm. Dieser andere Mensch, der hat dann sicherlich andere Ressourcen, aber eben nicht die Ressource Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Aber ich habe sie für mich. Und daran, also an dem, was man bei anderen vermisst, auch mal zu merken, was habe ich denn eigentlich selber, das kann auch schon mal funktionieren zur Reflexion.
Ich weiß, wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, aber warum ist dieses ganze Thema, welche Ressourcen habe ich, sowohl in mir selber als auch in meinem Umfeld, warum ist das so wichtig für den Umgang mit Krisen und stressigen Situationen?
Also stressige Situationen, sage ich in Seminaren immer wieder, die beginnen im Kopf oder sind eigentlich nur in Anführungsstrichen Kopfsache. Also wenn ich es schaffe, eine gute Einstellung, ein gutes Mindset zu bestimmten Situationen zu entwickeln, dann werde ich gut durch die Krise kommen. Weil eigentlich, das böse Wort eigentlich, muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich bestimmte Sachen nicht bewältigen könnte oder dass sie mir extrem zusetzen könnten. Zum Beispiel in so einem beruflichen Alltag, wenn ich da gestresst bin, dann ist das nur in Anführungsstrichen, weil ich glaube, ich kann irgendwas nicht bewältigen. Wenn ich mal so in meine Vergangenheit gucke, dann habe ich schon ganz viele solcher Situationen, die mich jetzt gerade stressen, schon bewältigt. Also eigentlich müsste ich mir diesen Stress, dieses Stressgefühl, diese Stressempfindung gar nicht machen, aber es kommt trotzdem in mir hoch. Und in dem Moment mir dann aber klar zu werden, ich werde es bewältigen können, weil ich habe ausreichend Ressourcen oder die Aufgabe ist gar nicht so dramatisch, wie ich sie am Anfang vermute, sich dessen bewusst zu sein, das kann schon das Stresserleben, das Stressempfinden reduzieren.
Wir können vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Meine stressigste Situation jeden Tag, Achtung, findet immer von 7:15 bis 7:45 statt. Ja, und das ist quasi alle Menschen aus dem Haus zu kriegen. Ja, also wir haben ja 2 Kinder und das heißt, wir gehen alle gleichzeitig aus dem Haus und das ist für mich tatsächlich der stressigste Teil des Tages, ne? Weil irgendein Kind ist dann unzufrieden mit seinen Klamotten, wir finden irgendwas nicht, weil ich wieder vergessen habe zu waschen. Das ist übrigens die beste Strategie, man kauft einfach genügend Klamotten, aber das ist natürlich auch so ein Nachhaltigkeitsthema, ja, deswegen muss man aufpassen. Also und das zum Beispiel, obwohl ich ja sehr viel über Stressmanagement weiß, das triggert mich immer wieder und ich habe jeden Morgen dieses massive Stressgefühl tatsächlich. Ja. So und das ist vielleicht jetzt ein gutes Beispiel, einfach für die Leute das mal plastisch zu machen. Wie könnte ich jetzt mit so einem ressourcenorientierten Ansatz in dieses Beispiel reingehen?
Ja. Was ist denn das, was dir da so ein Stress macht? Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn es zeitlich eng wird?
Ich weiß, dass ich meinen Alltag da nicht mehr, also ich weiß, dass ich meine Arbeit nicht mehr geschafft kriege. Also das heißt, wir haben halt einen engen Plan. Ja, ich habe nachmittags auch oft die Kinder und arbeite dann oft abends nochmal oder am Wochenende. Aber ich habe wirklich nur einen engen Zeitrahmen. In dem Zeitrahmen versuche ich, alle wichtigen Dinge zu erledigen. Und wenn ich weiß, dass ich nicht 8 auf der Arbeit bin, dann, das ist so die Zeit auch, wo ich am besten abarbeiten kann, weil noch nicht alle da sind, dann weiß ich, mein Tag wird extrem eng und ich werde wahrscheinlich meine Aufgaben nicht schaffen.
Weil du nicht die Ruhezeit bei der Arbeit
hast. Weil ich nicht die Fokus- und Abarbeitungszeit habe. Dann geht es später oft los mit Terminen oder, also es reicht mir dann einfach von der Arbeitszeit her nicht.
Ist das Realität oder ist das Fantasie?
Ja, das ist Realität.
Wie oft hast du schon erlebt, dass es morgens nicht gut funktioniert hat mit den Kindern und dass der Tag trotzdem erfolgreich zu Ende gegangen ist?
Es klappt schon irgendwie, aber es führt dann halt dazu, dass ich zum Beispiel am Wochenende abends und Co. nachholen muss und auf Dauer ist das sehr belastend.
Mhm. Ne? Ja. Und jetzt wäre so die Frage, kriegst du Fokuszeit auch anders hin, außer zu der Zeit, wo hier noch niemand ist?
Ich wüsste nicht wie.
Ja. Also die Frage, die dahinter steckt, ist ja, macht dir dein Stressgefühl, dein Stresserleben irgendwas besser?
Mehr, ja, nee, macht nichts besser. Das ist ja das Ding, weil du steigst ja schon eben angespannt in den Tag ein. Ne? Deswegen habe ich gedacht, das ist ein gutes Beispiel für Leute. Ich glaube, vielen Eltern geht das so und zu Hause.
Das geht ja nicht nur Eltern.
Nicht nur Eltern, ja.
Aber sich in so einer Situation bewusst zu machen, dadurch, dass ich mich jetzt gestresst fühle, mache ich nichts besser. Im Gegenteil, meistens mache ich noch was schlechter.
Weil ja klar, weil man stresst die Kinder noch.
Man stresst die Kinder, man stresst sich selber, es fällt irgendwas runter, ich muss irgendwas aufräumen später wieder oder aufwägen oder so. Also ich habe ein hohes Risiko, dass irgendwas passiert, was mich noch stärker zeitlich in Bedrängnis bringt. Also in der Situation mal kurz innezuhalten, durchzuatmen und zu sagen, ich mache es gerade nicht besser, wenn ich mich stress. Das, glaube ich, kann schon eine Menge bewegen. Dann mal gucken, was dann passiert, ob es dann vielleicht doch besser wird.
Weil es nichts verändert im Prinzip.
Das verändert gar nichts. Im Gegenteil, das macht es eher noch schlimmer. Es gibt den Spruch dazu, Kutscher verlangsamen, wir haben es eilig. Weil es einfach durch die Geschwindigkeit, die wir hochfahren wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist einfach sehr, sehr groß.
Ja, einer von Lothar Seiberts Bestsellern heißt ja tatsächlich, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das ist eigentlich die gleiche Message. Ne? Ja. Das, ab und zu passiert es tatsächlich, dass mein Mann mir diesen Satz zuwirft. Weil ich den ab und zu mal rausgehauen habe. Das stimmt schon, ne? Es ist halt, ich glaube, manchmal ist so diese Herausforderung, dass man in diesen typischen Situationen ist, dass man sich einfach unheimlich schnell triggern lässt.
Ja.
Ne? Also wenn schon die zweite Hose rausgeholt wird oder das Problem mit den Socken herrscht und ich habe keine Socken, ich habe keine Unterwäsche, das stimmt ja gar nicht, ja, aber halt keine, die man mag, ja, also bei den Kindern jetzt. Und da merke ich, da wirst du einfach, also ich werde da sehr, sehr schnell tatsächlich getriggert.
Mhm. Ja. Ja, und das muss da dann bewusst zu durchbrechen, sich klar zu machen, mein Stress findet gerade nur in meinem Kopf statt. Das ist kein Stress durch die Uhr, durch die Zeit an sich. Der Stress findet nur im Kopf statt. Das ist nur eine Frage der Einstellung. Wenn ich jetzt gelassen bleibe, mache ich eher was Positives als was Negatives. Und das mal auszuprobieren, mal kurz innezuhalten, 10 Sekunden mal durchatmen. 10 Sekunden kann man immer investieren. Aber da nochmal kurz runterfahren, atmen und gucken, was dann passiert. Und es wird nicht besser, es wird nicht schlechter, es wird immer besser.
Mhm. So, unterm Strich, das ist meine letzte Frage, Dirk, für dich. Unterm Strich, was glaubst du, was ist für die Menschen am allerwichtigsten, um gut durch Krisen zu kommen? Und zwar nicht lange drin zu bleiben. Ja, natürlich werden wir einen Down erleben und auch trauern und leiden, aber dass wir eben relativ schnell wieder in die Normalität, sagst du es bewusst in Anführungszeichen, zurückkommen können. Was ist das Allerwichtigste aus deiner Sicht unterm Strich?
Also ich glaube, dass es auch da wieder im Kopf passiert, dass wir Einstellungen und Denkmuster entwickeln müssen, um möglichst schnell positive Einstellungen zu der Situation, die wir gerade erleben, zu bekommen. Also dass wir dieses Trauern und uns selber manchmal bemitleiden vielleicht in der Situation, dass wir das zwar schon auch eine Zeit lang machen, uns aber auch ganz klar vor Augen führen, wir müssen da auch wieder raus. Und je schneller wir rauskommen, umso schneller geht es uns auch wieder besser. Und den Blick wieder auf was Positives zu richten und die positiven Dinge in den Krisen zu sehen. Und wenn es nur Momente sind erstmal, also ich glaube, man muss irgendwann anfangen, Kleinigkeiten zu sehen und die als positiv wahrnehmen zu können, dann wird es auch wieder besser. Also es geht für mich in Krisen, in Stresssituationen, geht es immer nur in Anführungsstrichen um Einstellung und Haltung. Das größte Problem ist immer, dass das Ganze im Unterbewusstsein passiert. Und das aber ins Bewusstsein zu holen und sich da in der eigenen Gedankenwelt eine Klarheit zu verschaffen, das wäre für mich so ein wichtiger Punkt.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Impulse und für mein persönliches Coaching noch am Ende. Danke, dass du dabei warst.
Danke dir.